Ich liebe es zu arbeiten und immer voranzukommen. Und deswegen war diese Ruhe schon am Anfang sehr schwer für mich, weil ich nicht wusste, wie das geht. Ich habe es verlernt. Also ich hatte keine Diagnose. Die meinten erst, ja, vielleicht ist es so ein Mini-Schlaganfall. Und die haben mir einfach Bettruhe verschrieben. Kann sein, dass ein kleiner Burnout war. Und da waren wir auf der Mainstage und da war so ein Typ. Danach kam er Backstage und meinte, ich weiß nicht, was du in mir ausgelöst hast. Irgendwie hat mich das für eine Sekunde geheilt. Einfach loslassen und machen. Du musst selber wissen, dass du es bist. Dann mach einfach. Ich möchte gar keinen Stempel setzen. Das, was ich erfahren habe, das waren halt immer so frustrierte Männer, die unglücklich sind. Es gibt auch tolle Gegenbeispiele. Ich arbeite mit so vielen Producern zusammen und die sind alle top. Ich denke schon, dass das ein Problem ist, worüber Frauen in der Industrie öfter reden sollten.
Willkommen zur heutigen Episode des 933 Culture Collab Podcasts. Unser Gast ist eine außergewöhnliche Musikerin, die traditionelle orientalische Klänge mit modernen Beats vereint. Sie verbindet Generationen und Kulturen durch ihre einzigartige musikalische Handschrift. Sie ist nicht nur eine Sängerin und Songwriterin, sondern auch eine begnadete Tänzerin. Herzlich willkommen, Fulya.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du hier bist. Aber bevor wir den Deep Dive machen, haben wir uns hier noch eine kleine Challenge überlegt und vorbereitet. 93,3 Sekunden. Was passiert da? Du hast in dem Zeitraum Zeit, die Entweder-Oder-Fragen zu beantworten. Wenn wir die 933 Sekunden voll haben, dann haben wir uns noch ein kleines Special für die Community überlegt. Was das genau sein wird, werdet ihr dann sehen. Aber jetzt erstmal zu dir, Fulya. Also, wie gesagt, entweder oder Fragen, versuch so schnell wie möglich zu sein. Während du die Fragen beantwortest, musst du Kniebeugen machen, ne? Also soll ja auch eine kleine Challenge sein, deswegen heißt es ja so. Und dann würde ich sagen, let's go. Mal gucken, wie du dich anstellst.
Alright, I'm ready.
Fertig, los.
Musik ist Anker oder Flucht?
Anker.
Eigene Fashion Brand oder Schmuckkollektion?
Schmuckkollektion.
Eher ruhige Balladen oder kraftvolle Beats?
Ruhig überladen.
Songwriting oder Live-Performance?
Live-Performance.
Mehr Ausdruck in der Stimme oder im Tanz?
Ausdruck in der Stimme.
Eine Woche ohne Handy oder ohne Musik?
Ohne Handy, of course.
Live mit Beyoncé oder im Studio mit Timbaland?
Studio mit Timbaland.
Brandpartner-Deal mit Puma oder Adidas?
Adidas.
Traumfeature Alicia Keys oder Sezen Aksu?
Alicia Keys.
Intimes Jazzkonzert oder riesiges Festival?
Intimes Jazzkonzert.
Rooftop-Video in Dubai oder Istanbul?
Istanbul.
Empire State of Mind oder Gül Pembel Cover?
Empire State of Mind.
Hip-Hop-Ball-Auftritt oder Wohnzimmerkonzert?
Wohnzimmerkonzert.
Roadtrip oder Ayurveda Retreat?
Roadtrip.
Prince oder Michael Jackson?
Michael Jackson.
Schmuck ist Identität oder Stilelement?
Identität.
Nürnberger Würstchen oder Berliner Currywurst?
Nürnberger Würstchen, sorry guys.
Dance Battle mit Vatan oder Luwan in deiner Crew?
Nochmal.
Dance Battle mit Vatan oder Luwan in deiner Crew?
Luwan natürlich.
Support Act bei Kaija Candela oder eigenes Headliner-Konzert?
Eigenes Headliner-Konzert.
Baklava oder Künefe?
Künefe.
Herz oder Verstand?
Herz.
Okay, alright, du hast es geschafft. Yeah.
Geil.
Nice.
I love it.
Ja, so soll es sein.
Vorbereitet.
Ey, du warst schneller als Seil, krass.
Echt?
Ja. Nicht schlecht.
Weißt du, was ich will, ne?
Okay. Geil, geil. Wie geht's dir nach der Sport-Challenge? Bist du jetzt erstmal so energetisch wieder im Rhein?
Ich bin jetzt voll da. Also war sehr gut von dir durchdacht, Nils.
So soll das sein. Ich meine, Berliner Winter und Sonntag, ne, muss man wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringen.
Genau, obwohl draußen die Sonne scheint. Also draußen Stimmt. ist richtig schönes Wetter. Hast du schon geguckt?
Ja, also ich war heute schon mal draußen. Ja.
Sehr gut.
Geil. Nee, aber freut mich, dass du heute am Start bist, bevor wir noch weiter den Deep Dive in deine Karriere machen und dein weiteres Leben, möchte ich gerne die Folge mit einem schönen Zitat von dir beginnen. Mhm. Musik ist ein Teil meiner Kultur. Das Einzige, das ich schon immer hatte. Musik ist mein Anker in stürmischen Zeiten und meine Stimme, wenn Worte fehlen. Sie schenkt mir Trost, wo sonst nichts wirkt. In jeder Note meiner Musik offenbare ich mein innerstes Wesen. Aufhören kann ich nicht, denn sie ist ein Teil von mir. Ohne sie wäre ich nicht die Furia, die ich schon immer war und bin.
Genau so ist es.
Wie ist das Zitat entstanden? Was war so der Hintergrund der ganzen tiefen Überlegungen, die das Zitat auch beinhaltet?
Naja, also wir Künstler, wir brauchen ja so eine Biografie von uns für gewisse Auftritte, Pressetexte und so weiter. Und da bin ich einfach in mich gegangen und dachte mir, wieso mache ich eigentlich Musik? Wieso bin ich das, was ich bin? Und habe da einfach sehr tief nachgedacht und das ist rausgekommen dabei. Ja. Also so wie ich es geschrieben habe, meine ich es auch.
Was ich da so ein bisschen für mich rausgenommen habe, es gibt auch keinen Weg zurück. Ne? Also die Brücken hinter dir wurden abgebrannt, so Samurai-Taktik von wegen, es gibt nur noch den Weg nach vorne.
Ja.
Wie kam es da auch zu deiner innersten Überzeugung, diesen Weg jetzt einfach gehen zu wollen?
Das Ding ist, man will sich in diese Gesellschaft immer anpassen. Also ich wollte mich immer anpassen, aber irgendwann habe ich einfach verstanden, dass ich das nicht bin. So.
Was meinst du genau?
Also, ich komme ja aus Nürnberg und meiner Meinung nach, jetzt bestimmt anders, aber damals, als ich da war, habe ich gemerkt, dass jeder so diesen einen Weg gegangen ist, studieren oder eine Ausbildung, danach im Büro arbeiten, sehr wirtschaftlich, meiner Meinung nach. Und ich war so ein bisschen, ja, ich wollte ein bisschen raus aus dem Schema. Schon immer, von klein auf. Und ja, so ist es irgendwie dann entstanden, dass ich mir dachte, hey, ich passe da nicht rein, ich passe nicht in dieses Schema. Ich habe zwar eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische und wo? Alles, was man, wo? Succeed, ich glaube, gibt es nicht mehr, oder? I don't know.
Aber welchen Bereich?
Ach so, Kauffrau für Dialogmarketing.
Ah, okay, alles klar.
Ja, ja. Genau, habe ich auch viel mitgenommen, so ist nicht, aber ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich da nicht reinpasse und irgendwann mir selber zugestanden, hey, geh deinen eigenen Weg, weil das macht dich aus und so sehen dich die anderen aus, so schätzen dich die anderen Leute und das wollen sie auch sehen. Und ich selber möchte mich auch genau so sehen. So. Und das war dann so ein Ansporn, einfach auf diesem Weg zu bleiben und nicht irgendwie abzuschweifen oder mir selber untreu zu sein.
Ja, es hat ja auch mit dem Gefühl zu dir und mit der eigenen Wahrnehmung auch viel zu tun. Ne? Ich denke mal, das ist auch wahrscheinlich ein Prozess, den man auch erst mit der Zeit entwickeln muss.
Auf jeden Fall. Und das ist krass, weil in den jungen Jahren, vor allem in der Pubertät, kann ich so eine kleine Story erzählen. Ich weiß nicht, Berufsnet oder Planet Beruf oder irgendwie so eine Webseite damals in IT, in der Schule, mussten wir eingeben, was wir denn werden wollen, dies, das, mussten wir ein paar Fragen beantworten. Und bei mir kam ungelogen. Ohne Scheiß. Jedes Mal, ich glaube, ich habe es 6 Mal gemacht oder so, Sängerin, Tänzerin raus. Und ich war so, ja, das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann damit kein Geld verdienen. So, also mein Mindset war so, weil ich habe es halt nicht anders gelernt von meinen Eltern und so. Die meinten, ey, du musst was Sicheres machen und Musik, damit kannst du nicht leben. Das kannst du nur als Hobby und dies und das. Ja, und dann habe ich es halt 6 Mal gemacht und es kam immer Sängerin, Tänzerin raus. Und ich muss ganz oft daran denken, wenn ich diese Phasen habe, ja, vielleicht sollte ich aufhören, vielleicht ist es doch nichts. Und dann denke ich mir jedes Mal, nee, du bist dafür bestimmt, das ist deine Identität, mach einfach.
Ja. Genau. Ja, und das war bestimmt auch ein Kampf, ne? Weil du es schon angedeutet hast, auf der einen Seite wahrscheinlich das Elternhaus eher so auf Sicherheit bedacht, vielleicht genau. Auch so ein bisschen traditioneller von den Denkmustern, was man so für seine Familie sich so wünscht. Also kannst du vielleicht auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Und auf der anderen Seite dieser Druck, sich anpassen zu müssen, weil man vielleicht auch nicht so wirklich akzeptiert ist. Also kannst du vielleicht auf beide Punkte da nochmal ein bisschen weiter ja. drauf eingehen?
Also auf den ersten Punkt, ich finde das gar nicht so schlecht, dass meine Eltern Haus so war, weil ich finde, eine gewisse Sicherheit ist wichtig. Und ich bin froh, dass ich diese kaufmännische Ausbildung durchgezogen habe, meinen Abschluss gemacht habe und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das von Grund auf gar nicht so übel. aber ich hätte noch mehr Unterstützung gewollt. Weißt du, was ich meine? Also von einer Seite, von meiner Mama, habe ich sehr viel Unterstützung bekommen. Mein Vater hat das nicht so ganz verstanden. Mittlerweile versteht er es, Gott sei Dank, weil er eben Ergebnisse sieht. So. Aber ich glaube, ich wollte immer auf eine Musikschule zum Beispiel. Und wir hatten leider das Geld nicht dazu. Und dann habe ich mir zum Beispiel selber Gitarre beigebracht über YouTube damals. Solche Sachen, ich glaube, da hätte man noch mehr machen können bei seinem Kind, was ich jetzt bei meinen Kindern später irgendwann anders machen werde. Aber ich will da gar nicht so ich will die Schuld gar nicht so auf meine Eltern schieben. Weißt du, was ich meine? Die haben es nicht anders gelernt und anders gekannt und die wollten einfach nur das Beste für uns.
Ja.
Und ja, genau. Zur zweiten Frage, wie war die nochmal?
Ja, wie schwer es halt war, sich auch, sage ich mal, diesen allgemeinen Normativ auch zu beugen, von wegen, also, dass man jetzt die sichere Ausbildung erstmal wählen sollte und vielleicht auch gar nicht so ein Verständnis im Umfeld da war für künstlerische Entfaltung und vielleicht auch grundsätzlich die Gesellschaft halt eher, ja, so ein bisschen verschlossener war oder auch ein bisschen konservativer.
Wie schwer das für mich war?
Ja, also, genau.
Ja, sehr schwer, weil ich mich immer unwillkommen gefühlt habe, weil ich mir immer dachte, boah, ich bin anders, ich muss eigentlich genau denselben Weg wählen wie die anderen, aber eigentlich schlägt mein Herz für die Musik und für, ich bin so ein Freigeist, also für die Kunst einfach allgemein. Deswegen war das sehr schwer, ganz oft, ich hatte so meine Phasen, aber wie gesagt, ist meine Identität und ich konnte halt nicht davon loslassen und das war halt dann immer da und ja. Dann habe ich durchgezogen.
Ja, und hast du aber von deinem Elternhaus auch, was so diese musikalische Prägung anbelangt, auch noch viel mitbekommen, also dass da trotzdem auch schon mal der Keim in dir gesetzt wurde?
Ja, auf jeden Fall. Also meinst du, ob meine Eltern von Grund auf sehr musikalisch waren?
Genau, und oder vielleicht, was lief auch zu Hause für Musik oder...
Ja, also meine Fam ist von Grund auf musikalisch. Also wir sind so eine Musikerfamilie. Alle Frauen singen, sehr gut sogar. Und wenn wir uns treffen, sei es an Silvester, sei es an Bayram, also Zuckerfest oder an anderen Feiertagen, wird immer gesungen und getanzt. Deswegen, also ich bin auch so aufgewachsen.
Ja.
Genau.
Aber waren das dann quasi also die Frauen in deiner Familie, die dich dann auch inspiriert haben, so mit Singen? Oder war das mehr so, hey, es hat dir voll Spaß gemacht, du hast eh immer mitgemacht? Oder wie war das dann in früherer Kindheit?
Das ist eine super Frage, weil es ist manchmal schwer zu definieren, wenn man damit aufwächst. Weil dann kennt man nichts anderes. Weißt du, was ich meine? Das ist wie wenn, keine Ahnung, boah.
Ja, so der Sohn von Cristiano Ronaldo, den muss man nicht fragen, so wie hast du deine Leidenschaft zum Fußball entdeckt, wenn der Vater eh wahrscheinlich so die ganze Zeit 24/7 mit Fußball da die Kinder genau. Konfrontiert, sag ich
richtig,
mal.
Richtig, ja. Richtig. Also ich war da, war 1 Jahr alt oder so und wir haben schon zusammen gesungen, getanzt und die haben mich schon vorne im Wohnzimmer platziert, damit ich vor den anderen tanze und ja, performe mit 1, 2. Deswegen, also ich bin irgendwie damit aufgewachsen.
Ja, wie schwer war es da vielleicht auch so, seinen eigenen Weg zu gehen? Insofern, dass das vielleicht auch nicht für jeden normal war, dass so ein Kind so aufgeweckt war oder so künstlerisch kreativ sich ausleben wollte. Also ich denke jetzt so an ein Schulsystem oder so, ne? Mhm. Also von wegen, wo die Kinder ja dann wirklich so zum Stillsitzen und du musst jetzt hier die Noten bringen und also wo ja auch kein Verständnis oft für kreative Wege halt da ist. Also hattest du da auch negative Berührungspunkte oder waren alle einigermaßen entspannt?
Ich muss sagen, ich hatte eigentlich nur positive Berührungspunkte damit in der Schule. Bevor meine Lehrer gewusst haben, dass ich singe, habe ich eher rassistische Erfahrungen gemacht. Also in dem Sinne, dass ich weniger gut behandelt wurde von den Lehrern, weil sie gemerkt haben, okay, die ist Türkin. Ich war sehr, sehr schüchtern. Dieses Aufgeweckte kam erst später, so in der 7., 8. Klasse. Und dann, als sie gemerkt haben, oh, sie kann ja singen. Oh, sie tretet mit der Schulband auf. Sie kann was, sie ist talentiert. Deswegen ist sie nicht so gut in Mathe. ab da hab ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also auch meine Englischlehrerin, ich weiß es noch, die war nicht so gut zu mir zu sprechen, warum auch immer. Und dann hat sie gemerkt, dass ich, also hat sie erfahren, dass ich singe und hat dann im Englischunterricht auf einmal ein Karaoke-Lied von Pink angemacht und mich mit einem strahlenden Lächeln angeschaut, erwartungsvoll, dass ich anfange zu singen. Und ab da habe ich irgendwie auch bessere Noten geschrieben. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich wohler gefühlt habe, weil die Lehrer auf einmal netter waren zu mir. Cool. Aber ja, genau.
Also war die Musik dann quasi mehr der Door-Opener, ja. Dass die Leute irgendwie auch mehr an dir interessiert waren in dem Sinne halt. Aber wahrscheinlich ja. Auch die Ausstrahlung, ne? Weil du, wie du schon sagst, dich wohler gefühlt hast, konntest dich halt einfach frei entfalten und da auch so einer Sache nachgehen, wo du auch gut drin warst. Ne? Ich glaube, das ist auch immer wichtig, in frühen Jahren irgendwie was zu finden, wo du sagst, hey, da kann ich irgendwie glänzen und vielleicht wird mir dann die eine oder andere schlechte Note verziehen an der Stelle.
Ja, genau sowas, ja.
Ja, cool, sehr schön. Was hast du sonst noch für Hürden? Also ich habe gehört, so ein bisschen mit dem Vater musste die eine oder andere Sache geklärt werden, dass du da weiter diesen Weg verfolgen kannst. Was würdest du sonst noch sehen, war schwierig da für dich auch so diese Vision zu entwickeln, dass es da auch in ernsthaftere Gefilde dann weitergehen soll in die Richtung?
Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube immer so an Energie und Bestimmung und so weiter. Und ich habe einfach darauf gesetzt. Und sobald die ernsten Jobs kamen, also wo ich dann wirklich Geld verdient habe, konnte ich da auch eine Ernsthaftigkeit so dahinter setzen. Weißt du, was ich meine? Also ich war dann auch so, okay, ja, jetzt, das ist mein Weg. Ich verdiene damit Geld. Okay, ich glaube, das könnte funktionieren.
Was waren da die ersten Stationen bei dir?
Oh, also wir haben eigentlich schon relativ früh Geld verdient halt. Ich hatte eine Girlband und wir hatten immer so Auftritte auf Sommerfesten oder Politikerveranstaltungen und so weiter, Hochzeiten. Und das war schon mit, lass mich lügen, mit 16 haben wir da angefangen, so ein bisschen Geld zu verdienen, so ein bisschen Taschengeld. Und dann sind wir natürlich immer weiter hochgegangen mit den Preisen.
Ja, und habt ihr da zusammen quasi auch schon den Grundstein gelegt für deine spätere musikalische Entwicklung?
Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Also ohne die Girlband wäre ich jetzt nicht die Fulia, die ich jetzt bin. Weil wir haben schon, also wir haben zusammen so viele Erfahrungen gesammelt. Wir hatten ein Management, es ging auch wirklich dann super professionell los. Da war ich 20, 21, sowas. Management haben Konditionen unterschrieben, die einem Label ähneln. Und wir dachten so, jetzt geht's los. Leider ist es dann auseinandergegangen. Aber ich bin sehr, 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 sehr dankbar für diese Zeit, weil ohne meine Girlband wär ich musikalisch auch nicht da, wo ich bin. Ja. Also von der Technik her und...
Genau. Und wie sehr konntest du auch Parallelen zum Tanzen ziehen? Also weil du hast, glaube ich, davor noch halbprofessionell getanzt, so, ne? Also genau, was hat dir das dann auch für die Musik dann gebracht?
Einiges. Ich wurde dadurch musikalischer. Also, wenn ich das jetzt so auseinandernehme, ich habe ja dann auch irgendwann angefangen zu teachen. Also ich habe unterrichtet und... du musst dich halt auskennen mit der Musik, mit den Einzelnen, also mit Drums, Bass, dies, das, Snare. Und das habe ich halt, ich habe die ganzen Beats und die komplette Musik auseinandergenommen und mich dazu bewegt. Und dadurch wurde ich eben musikalischer und konnte es in meine Musik mit einbringen, also in meinen Gesang. Das hat auf jeden Fall sehr viel gebracht.
Und ab welchem Alter, würdest du sagen, hattest du auch ein professionelles Verständnis, sei es jetzt erstmal fürs Tanzen und dann später für die Musik? Was war da der Prozess?
Ab 18, würde ich sagen. Davor war es noch so, ja, ich mach mal. Ich habe Bock drauf, es macht Spaß. Wir treten auf, wir haben Spaß. Aber so ab 18, 19 war das dann schon so ein, okay, lass mal ein bisschen vorankommen. Ich will irgendwie besser werden. Ich will noch mehr. So, das, was wir jetzt bisher gemacht haben, war super. Aber ich will einen Step weiter.
Okay, und dann kamen auch die ersten Gedanken zur eigenen Positionierung, wahrscheinlich zum Stil und das dann noch irgendwie feinjustieren, denke ich, ne?
Ja, genau. Also zum Thema Fashion und Schmuck und so, das war schon immer da. Also ich wurde auch damals in der Schule immer ermahnt, dass ich meine Mütze ausziehen soll. Und ich war so, nein, das ist Teil meiner Zack.
Identität?
Auch, ja. meines Looks. So. Ich habe die Mütze angezogen, weil es so gut zu meiner Hose und zu meiner Jacke passt. Ich kann die jetzt nicht ausziehen. So, also ich habe schon früh damit angefangen, ja. Aber klar, so, dann irgendwann hat man das natürlich verfeinert und man wollte noch brandiger werden, ja, wenn man das so sagen kann.
Ja, klar. Also wie gesagt, da auch ein USP entwickeln.
Genau.
Im Vergleich auch zu anderen Musikerinnen dann, ja, im Vergleich. Und vielleicht kannst du noch mal so ein paar Steps in deiner Karriere aufzeichnen von die 20-jährige Fulya hat jetzt erste Erfahrung gemacht, du hattest schon gut Knowledge, was Musik, Tanzen anbelangt. Wie ist da dieser Professionalisierungsgrad dann weiter vorangeschritten?
Oh. Ja, also wie gesagt, mit der Girlband. Dann haben wir alle Gesangsunterricht genommen. Da wurde es dann so ein bisschen professioneller. Und dann kam eben das Management dazu. Also die meinten, hey, ihr habt Potenzial, wir beobachten euch schon, seitdem ihr 12 seid oder 11 seid. Und ihr macht ja immer noch Musik und ihr tanzt ja immer noch.
Und wie lange wart ihr dann zusammen als Girlband unterwegs?
Also, wie gesagt, Auftritte so mit 15, 16, aber unterwegs. Boah. Also meinst du unterwegs Auftritte mäßig oder angefangen bis?
Also bis wann ihr quasi dann zusammen wart, ne? Also weil du meinst, irgendwann ging das ja dann auseinander. Und dann so.
Vor Berlin, 3,5 Jahre.
Ah ja,
wie,
okay,
alt war ich da?
Also
25, ja. 24.
Okay, und dann ging es zu Caixa Candela direkt? Oder was waren da vielleicht noch Zwischenschritte?
Matteo von Caixa Candela hat mich auf Instagram angeschrieben, weil er ein Reel gesehen hat von mir, wie ich performe. Und da habe ich auch schon allein performt. Also ich hatte da auch schon eigene Songs, so 2, 3. Und habe die dann performt und das auf Instagram hochgestellt. Und dann hat er mich daraufhin angeschrieben und meinte, hey, hast du Bock, bei uns Background zu singen? Und ich war so, hä? Da war ich noch in Nürnberg, ich so, hä? Genau, und dann ich so, ja.
Krass, wie schnell es manchmal auch gehen kann.
Ey, das, ne, ist verrückt, ja, von heute auf morgen. Und ich habe das damals meinem Mentor gezeigt, der Rob Loray, heißt der, Rob? Shoutout, Loris Dance. Da bin ich aufgewachsen sozusagen. Genau. Und er meinte so, ja, let's go, warum nicht? So, und dann, ja, dann hat sich irgendwie alles nach dem anderen ergeben. Und bin ich in Berlin gelandet irgendwann.
Und dann als Tänzerin bei KRS-One oder so, das sind dann einfach so Side-Projekte gewesen. Das hat sich dann wahrscheinlich so einfach ergeben.
Ne? Genau, das war aber vorher.
Ach so, das war vorher, okay. Ja, ah,
das war vorher, KRS-One.
Fashion Week war auch noch eine Geschichte, glaube ich, ne?
Genau, das war danach.
Okay, das war, ne?
Das war, als ich in Berlin war.
Ja, ja.
Genau, KRS-One ist durch Loris Dance entstanden. Loris Dance ist eine Tanzschule in Nürnberg, Fürth. Mhm. Genau. Und ja, das ist irgendwie auch so random. Meinte unser Mentor, ja, KRS-One ist in Nürnberg, habt ihr Bock? Wieso, ja, warum nicht? Ja, und dann haben wir für ihn Background getanzt.
Ja, aber mega, das hört sich alles an nach Follow Your Dream oder folg einfach dem, was dein Herz dir sagt und der Rest wird sich halt fügen.
Genau,
ne?
Und das, dafür stehe ich auch irgendwie. Also ich glaube, wenn man einfach das macht, was man liebt und wofür man steht, dann kommt alles so, wie es sein soll. Weißt du? So, ich glaube daran. Weil ich habe einfach nur gemacht. Ich habe einfach nur das gemacht, was ich liebe. Und dann war ich in diesen Kreisen drin, so wie jetzt auch. Und dann hat sich einfach alles entwickelt, so wie es sein soll.
Ja, mega. Und weil wir die Positionierung schon angesprochen haben, zu deinem Schmuck kommen wir auch gleich noch.
Mhm.
Aber rein musikalisch betrachtet, also dein Stil ist ja Fusion-Musik, um das mal in Anführungszeichen zu setzen, weil es so viele Sachen miteinander vereint, ne? Wie würdest du diese Mixtur nochmal genauer beschreiben quasi?
Meine Musik?
Ja.
Ah, ja. Also durch meinen kulturellen Einfluss. Ich weiß, dass ich eine gewisse orientalische Stimme habe. Ab und zu kommt das raus. Und das macht es dann auch aus, meine Musik. Aber ich bin gerade so an dem Punkt, ich mag dieses, ich mag Pop, aber ich liebe auch R&B. So. Und ich mische das jetzt gerade zusammen. finde, heutzutage ist eh alles, also sehr viel Pop, was jetzt einen anderen Stempel eigentlich hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Genau, aber ich mag diesen futuristic Sound in Kombination mit meiner Stimme, mit meiner orientalischen Stimme und mit ein bisschen R&B-Touch. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde, du hast eh eine sehr breite Range. Ne? Wenn ich so alte Sachen höre, habe ich das Gefühl, da hast du noch mehr so diese Hip-Hop-R&B-Einflüsse. Genau. Ja. Und hast dann so eine Transformation durchgemacht zu noch etwas musikalischer, ein bisschen mehr Zeit genommen, ein bisschen auch mehr Raum für Emotionen, für auch deepere Texte, also so wie ich es jetzt empfunden habe, weil die Texte ja auch teilweise sehr persönlich sind und alles so sehr ausführlich arrangiert. Und also ich glaube, da ist auch nochmal wirklich so ein nächstes Level von dir erreicht worden, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Gefühl entwickelt, was ist mir wichtig, habe so diese Melange an Sounds, aber kanalisiere das jetzt, wo ich mich noch mehr quasi wiederfinde mit meiner eigenen musikalischen Vision.
Genau, ja. Ja, ich fühle mich angekommen. Jetzt, endlich. Ist ein langer Weg, ist ein langer Prozess. Also man ist nicht von heute auf morgen, zu 100% so sicher und gefestigt. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt, mittlerweile, fühle ich mich richtig angekommen. Also ich weiß, was für einen Sound ich haben möchte und ich weiß, wo ich mich drin wohlfühle und was du auch schon gesagt hast, ich lasse mehr Raum. Früher habe ich immer ganz viel umschmückt in meinen Songs, weil ich das ganz cool fand. Ich war in einer Band, wir haben viel dreistimmig gesungen und ich war so so. Jetzt mittlerweile lasse ich mehr Raum und dass man eben auch diese Tiefe in den Songs versteht und auch in der Lyrics. Genau.
Und hast du irgendwelche KünstlerInnen, die dich auf dem Weg noch zusätzlich inspiriert haben, wo du vielleicht Sachen oder Elemente gesehen hast, wo du sagst, das würde ich vielleicht auch gerne mal ausprobieren oder da ein bisschen mit einfließen lassen?
Christine and the Queens, kennst du sie?
Nein.
Die ist aus Frankreich und ich finde ihre Person, also ihre Künstlerfigur an sich schon sehr inspirierend. Ihre Bewegungen in ihren Musikvideos, alles an ihr ist irgendwie so, wow, genau so.
Aber genau was so. Genau?
Was genau? Sie hat so eine etwas ein bisschen contemporary Art. Mhm. Also es ist nicht so, sie ist anders. Sie fällt auf mit ihrem Stil, mit ihrer Musik.
Sehr passt viel. Ja zu dir.
Hier. ihre Musik ist sehr futuristic, geht in so eine Pop-80s-Pop-Richtung. Und das fand ich sehr inspirierend, einfach, weil sie sehr anders, eine sehr besondere Erscheinung ist. Genau. Sie, wer noch? Alte Sängerin wie Lauryn Hill, Erykah Badu sowieso.
Ja.
Schmidt, seine Lyrics, auch sein Sound, brutal. Also wirklich einer der besten Musiker Deutschlands, finde ich. Paula Hartmann, ja.
Ja, ich glaube, was die alle vereint, ist wirklich, sage ich mal, ernsthafte Themen oder persönliche Lyrics mit Pop zu vereinen. Also insofern, dass du schon was mitbekommst, aber es ist jetzt nicht so in der Nische produziert, dass es nicht mehr zugänglich wäre halt, ne? Und ich glaube, das ist halt auch das, was so auch deinen neuen Sound ausmacht, dass man halt viel mehr über dich erfährt, aber auch auf einer musikalischen Ebene, wo man auch gerne so reingeht und das auch gerne auf sich wirken lässt. Ne? Mhm. Also ich habe mir, wie gesagt, den einen oder anderen Song natürlich im Zuge der Vorbereitung angehört und ich finde, deine Songs schaffen halt wirklich von Anfang an zu berühren, weil so eine ganz besondere Atmosphäre auch erzeugt wird. Ja? Mhm.
Das freut mich zu hören. Das ist genau mein Ziel. Sehr schön.
Ja, du hattest gemeint, du fühlst dich angekommen auch vom Sound und von der Entwicklung und meintest auch, das war jetzt auch erstmal ein Learning. Ist vielleicht auch, du bist vielleicht auch ein gutes Beispiel, auch jüngeren Künstlerinnen einfach mitzugeben, auch einfach mal loszulaufen. Ne? Dass vielleicht, man muss nicht perfekt sein von Anfang an, man muss auch noch nicht genau wissen, wo komme ich halt raus, sondern einfach dieses Loslegen. Ne? Wie wichtig war das bei dir?
Sehr wichtig, das war die Basis von allem. einfach loslassen und machen. Einfach nur machen. Es nicht wollen, also wollen soll man, ne? Also man, ist klar. Aber einfach nur machen. Man ist es, weißt du? Du musst selber wissen, dass du es bist. Dann mach einfach. Mach. Und solange du kannst.
Und die Basis halt immer die Leidenschaft zur Sache, ne? Genau. Also immer so das Gefühl zuerst, dass man die Musik liebt oder das Musik machen, je nachdem, oder das Tanzen, was dann auch die Leidenschaft ist.
Ja, genau. Also das Ding ist halt, wenn das dein Hobby zum Beruf wird, dann verlierst du ganz oft diese Leidenschaft, weil es dann dein Beruf ist. Also du checkst es in dem Moment gar nicht, aber im Nachhinein, also irgendwann kommt dieser Punkt so, hey, warte mal, ich mach das ja, weil ich es liebe. Wieso ist es jetzt so zur Routine und zur Arbeit geworden? Und da immer wieder zurückzukommen, ist auch sehr wichtig. Also das kann ich auch jedem mitgeben. Einfach mal kurz in dich zu gehen und eine Woche mal keine Musik zu hören und dich davon zu distanzieren, damit du verstehst und wieder da ankommst, wo du einmal warst. Weißt du? So, ach so, stimmt. Ich liebe das ja. Ich mache das ja, weil ich das bin. Und ich weiß jetzt, nur Arbeit, 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 Arbeit ist, weil du zur Maschine wirst irgendwann.
Ja, also die Freude oder wie soll ich sagen, die Begeisterung für die Sache, für die Kreativität oder was so im Kern in deiner Kunst mit drin steckt, sollte halt immer beibehalten werden, ne?
Ja.
Aber wie betreibt man diese Art von Leidenschaftshygiene oder wie immer man das jetzt halt nennen will? Was hast du da so für Tools entwickelt? Also du hast gemeint, so einerseits so eine Woche mal was anderes machen, aber was kann man vielleicht sonst noch anderen Leuten raten?
Also ja, genau, wie gesagt, distanzieren davon. Und das ist jetzt witzig, aber ich habe viele Musikerfreunde, aber auch viele Freunde, die nichts mit Musik zu tun haben und mich dann öfter mit denen treffen, damit ich, keine Ahnung, nicht über Musik sprechen muss. Ich finde, das hilft und ich auch mal kurz in die Normalität wieder zurückzukommen. Und deren Probleme oder Sonstiges anzuhören und für die da zu sein und so, also das hilft mir, dann wieder in meine Leidenschaft zu kommen.
Ja, was ich da auch raushöre, dass es manchmal auch gut tut, ne? So ein bisschen so sein eigenes Leben und seine eigene Lebensrealität ein bisschen relativieren zu können, dass man auch mal hört, was andere Leute so machen oder was die so für Probleme haben. Also sich vielleicht einfach nicht so ernst nehmen, oder?
Genau, richtig. Und ich möchte meine Freunde da gar nicht degradieren oder irgendwie, keine Ahnung, sagen, die haben ein schlechtes Leben oder so, aber wie du schon sagst, relativieren. genau, da verstehe ich einfach oder check einfach wieder, okay, deswegen mache ich Musik und das ist der richtige Weg.
Ja, und weil wir es ja auch gerade schon angesprochen haben, ne? Manchmal hat man vielleicht auch so Situationen, dass es für einen vielleicht nicht so gut läuft oder Sachen sich anders entwickeln, als was man sich das wünschen würde. Was hast du da schon für Berührungspunkte in deiner Karriere, wo du sagst, boah, das hat mich jetzt hier voll rausgerissen oder das war so ein richtiges Fuck-up, so willst du da vielleicht uns ein paar Einblicke gewähren?
Ja, ich hatte hier eine Girlband, wie gesagt. Und damals waren wir in Hamburg und haben da eine Session gehabt. Und wir Mädels wurden in verschiedene Sessions gesteckt mit Songwriter und Producer. Und mein Producer war ein bisschen narzisstisch, also sehr machthaberisch. Hat gemerkt, okay, es war auch meine erste Session, by the way. Hat gemerkt, okay, sie ist jung, ich kann machen mit ihr, was ich will. Und ich habe halt auch alles mitgemacht. Also jetzt gar nicht in die sexistische Richtung, sondern eher darauf bezogen, wir haben den Text geschrieben. Dann meinte er, okay, du musst den Text jetzt auswendig lernen und dann nehmen wir das auf. Und ich war so, wie? Also ja, in 10 Minuten musst du jetzt alles auswendig lernen und dann nehmen wir es, was halt totaler Bullshit ist. Ja. Wo ich jetzt sagen würde, bist du bescheuert? So. Ich nehme so auf, wie ich will. So. Und dann habe ich das aber gemacht. Also ich habe mich hingesetzt und habe den Text innerhalb von 10 Minuten auswendig gelernt und stand so extrem unter Druck mit meinen jungen Jahren und habe das dann so aufgenommen. Und er war immer unzufrieden. Also ich liebe es, wenn Producer so seinen Senf dazugeben, was auch wichtig ist. Aber bei ihm war das so, nee, scheiße, du hast eine scheiß Stimme, nochmal. Nee, du trickst die ganze Zeit rum, nochmal. Du musst es auswendig lernen. Ich habe doch gesagt, du musst es auswendig lernen. Und das war halt wirklich 2 Stunden durch. Und für mich war das so, okay, läuft das so ab? Muss ich jetzt immer alle Songtexte auswendig lernen, wenn ich im Studio bin? Und wieso ist der Producer so eklig? Hm. So, es war so ein Reality-Check in dem Moment. Da dachte ich mir, okay, ist alles nicht rosa-rot und alles nicht so blumig, wie ich dachte. Und ich, ja, im Nachhinein habe ich auch mit den Leuten dort gesprochen, die das Studio besitzen, und habe das denen erzählt und die meinten, was soll das? Das geht ja gar nicht. Also tut uns leid, dass du diese Erfahrung machen musstest mit ihm. Und genau, ich hatte so viel Druck an diesem Wochenende, in diesem Songwriting-Camp, dass ich danach, als ich zu Hause war, einfach nur in Tränen
ausgebrochen
bin, genau. Und mir dachte, Alter, wenn das so ist, weiß ich, ob ich dann darauf Bock habe. So. Genau. Das war so eine Sache, was mich so ein bisschen gehittet hat in meinen jungen Jahren.
Hm. Ja, da kommen ja super viele Selbstzweifel
auf. Extrem. Ach, das sowieso. In deinem ganzen Fall, in deiner ganzen Karriere, in deinem ganzen Verlauf, man hat immer wieder mal Selbstzweifel. Weil es gibt immer jemand Besseres. Aber damit muss man sich abfinden. Also, du musst dich einfach so gut finden, wie du bist, und das Beste rausholen und aus dir machen, und dann ist das auch genug. So.
Das ist grundsätzlich eine gute Herangehensweise fürs Leben.
Ja, ja, genau. Also man lernt auch fürs Leben. Ja, genau, richtig. Das, was war noch so eine Story? Ja, ich hatte auch mal einen Producer. Da habe ich einfach von vornherein gemerkt, irgendwie hat er nicht so Interesse an meiner Musik und an meiner, ja, an meiner Karriere, sondern eher an mir. Und ja, hat dann so lange gekämpft, also hat sie erstmal natürlich mit Komplimenten und so, ja, bist schön, dies, das, und aus dir kann man sowas machen, und du bist ja schon ein Star und du bist so wunderschön und da. Und irgendwann wurde es aber zu viel. Dann meinte er, ja, lass was essen gehen danach und dies und das. Und irgendwann musste ich halt dann, man lernt irgendwann Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, bist du jetzt hier mit mir, um mit mir Musik zu machen, oder möchtest du mich daten? So, was ist das jetzt hier? Und als er dann gemerkt hat, dass mein Ton anders wurde, wurde er auch eklig, war verletzt wahrscheinlich und hat einfach das Studio verlassen. So, mich einfach stehen lassen, sozusagen. Also solche Erfahrungen. Es hat oft dieses Machthaberische von männlichen Personen oder eben, keine Ahnung. Ja.
Das hört man auch oft, ne? Also auch von weiblichen Kolleginnen aus der Branche, die auch im Musikbereich viel unterwegs sind, ne? Dass Männer es auch ungern hören, wenn man irgendwas besser weiß oder kann, und ja, irgendwie scheint es da immer noch so Probleme damit zu geben. Genau. Oder gab es vielleicht auch schon immer?
Ein Producer meinte auch, du bist viel zu klein. Du bist viel zu klein, man wird dich auf der Bühne nicht sehen, und du musst größer sein für diese Karriere. Und ich war so, hä? Wie? Weißt du, früher hat man auch so viel geglaubt. Jetzt mittlerweile denke ich mir so, was haben die damals gelabert, ey? Früher hat man so viel geglaubt, und ich war so, scheiße, ich bin echt klein. Und dann habe ich gegoogelt, wie groß Beyoncé ist. Also man hat sich das so zu Herzen genommen. Und das ist ja kompletter Bullshit.
Aber würdest du sagen, das ist schon in dieser Branche speziell, dass da gewisse Machtpositionen ausgenutzt werden? Oder ist es einfach menschlich, weil im Konzern passiert dasselbe, nur anders?
Oh. Ich möchte da gar keinen Stempel setzen, irgendwie. Also, ich glaube, ich müsste noch mehr Erfahrungen machen. Das, was ich erfahren habe, das waren halt immer so, ich nenne das frustrierte Männer, die unglücklich sind. Und es gibt auch gute oder tolle Gegenbeispiele. Also ich arbeite mit so vielen Producern zusammen und die sind alle top und haben das nicht und machen das nicht. Aber ich denke schon, dass das ein Problem ist, worüber Frauen in der Industrie öfter reden sollten.
Ja, absolut. Aber ja, schön zu hören, dass es auch anscheinend genug Gegenbeispiele gibt, zumindest in deinem Umfeld. Weil wir vorhin beim Songwriting-Prozess waren, wie gehst du jetzt grundsätzlich an die Sachen ran? Also wahrscheinlich dann doch nicht die Jay-Z-Methode, 10 Minuten dir was einfallen lassen und rein in die Bufe, sondern erzähl doch mal, was inspiriert dich? Wie lange brauchst du vielleicht auch für einen Song oder wie ist so dieser ganze Prozess bei dir?
So eine Songwriting-Session ist für mich immer so eine Therapie-Session. Also ich rede erstmal über ein gewisses Thema mit meinem Producer und dann nehmen wir das komplett auseinander. Also wirklich wie Therapie. Und danach fangen wir an mit dem Beat, den zusammenzubauen. Und dann entstehen eben die Texte, die dann zu der Therapie-Session zurückzuführen sind.
Wie lange habt ihr für eure neue EP gebraucht dann?
Wow, richtig lange. Richtig, richtig lange. Weil ich wollte, dass die EP transparent ist und ehrlich. Und in der Zeit habe ich auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Mein Main-Job und dann noch nebenbei und dann noch Culture Candela Background und hier und da. Und deswegen hat sich das alles so in die Länge gezogen, weil meine Kapazität nicht so vorhanden war. Also mein Kopf war nicht so frei, dass ich immer leisten konnte, aber ich bin trotzdem ins Studio gegangen und es kam oft vor, dass wir im Studio waren und ich gemeint habe nach 15 Minuten, ich muss nach Hause. Das geht gar nicht heute. Ich kriege einfach keine Zeile hin. So. Und deswegen hat sich das gezogen, also so ein Jahr.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, da hast du auch eine krasse Drucksituation, ne? Irgendwie, du weißt, das Studio ist jetzt gemietet, alles kostet irgendwie Geld und irgendwie muss ich jetzt eigentlich die Zeit auch nutzen. Aber wie du auch gemeint hattest, du hast ja auch diverse Side-Hustles, ne? Ich glaube, im Café und bei den Flying Steps bist du ja auch tätig im Management. Und also wie gehst du auch damit um, dass du dann manchmal auch einfach liefern musst, auch wenn es dann nicht geht?
Ja, also bei Flying Steps bin ich nicht mehr, dass jetzt keine Fehlinformation rausgeht. Aber wie gehe ich damit um? Es war hart. Also am Anfang wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehe und bin an meine Grenzen gekommen, gesundheitlich, sodass ich dann auch in der Notaufnahme gelandet bin, weil ich eben zu viel gearbeitet habe und ich dann plötzlich, keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, eine Infektion oder irgendein Virus oder so und habe das nicht gecheckt. Und das hat sich dann neurologisch ausgewirkt in meinem Kopf. Und dann hatte ich so einen kleinen Anfall, konnte nicht mehr sehen. Meine Augen sind so in alle Ecken gerollt und war dann in der Notaufnahme. Und die meinten, hey, du arbeitest zu viel. Das ist zu viel, du achtest gar nicht mehr auf deine Gesundheit. Du wirst krank, merkst es nicht mehr, weil du die ganze Zeit funktionierst. Und ich habe letztes Jahr einfach gelernt, auf meinen Körper zu hören und auf meine Psyche auch. Und eben zu schauen, was bringt mir jetzt was, was nicht. Und zu, mein Leben zu priorisieren und mein Leben zu ordnen. Auf irgendeine Art und Weise.
Ja, krass. Also das war dein richtiges Burnout, höre ich daraus? Oder,
ja, ich glaube. Also ich hatte keine Diagnose. Mhm. Die meinten erst, ja, vielleicht ist es so ein Mini-Schlaganfall oder ja, keine Ahnung. Die haben mir einfach Bettruhe verschrieben. Und dann kann sein, dass ein kleiner Burnout war.
Aber wie schwer ist das dann für dich gewesen? Weil ich stelle mir vor, auf der einen Seite, du wirst unbedingt weitermachen, du hast ja Ziele, du liebst, was du machst. Und auf der anderen Seite sagt aber dein Körper dir, stopp, du musst jetzt mal chillen. Also ja.
Es war schon sehr schwer, weil ich bin so krass in meinem Tunnel gewesen. Ich lieb's zu arbeiten. So, ich lieb's auch an mir zu arbeiten, an meiner Karriere. Ich lieb's auch für andere zu arbeiten. So, ich lieb's einfach zu arbeiten und immer voranzukommen. Und deswegen war diese Ruhe schon am Anfang sehr schwer für mich, weil ich nicht wusste, wie das geht. Ich hab's verlernt. Ich war zu Hause und lag da und ich dachte mir so, toll, was mache ich jetzt? Und habe sogar meiner Chefin geschrieben und wollte weiterarbeiten von zu Hause aus. Und sie meinte dann auch so, nee, so ruh dich aus. Ja, Anfang war es sehr schwer und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo das Schlafen nicht mehr so anstrengend war. Weißt du, was ich meine? Das
hört sich später.
Ja, ich finde Schlafen sehr anstrengend. Ich mag dieses Aufstehen nicht, man ist immer so fertig. Und habe das Schlafen genossen und war voll in meiner Mitte. Und ab da dachte ich mir so, hey, so möchte ich mich eigentlich immer fühlen. So ein bisschen sortierter und entspannter.
Aber warum konntest du die Stille nicht aushalten? Oder was war so verkehrt an der Ruhe?
Ich bin sehr, sehr lebendig und habe immer Hummeln im Arsch, wenn man das so sagen kann. Und ich liebe es einfach, voranzukommen. Das war eben so schwer daran, weil ich mir dachte, ich bleibe jetzt stehen.
Bist du nur was wert, wenn du leistest?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber das dachte ich. Ja, das dachte ich. Dass ich nur was wert bin, wenn ich was leiste, wenn ich was auf den Tisch lege, weißt du? Was bieten kann.
Ja, es ist ja so ein Glaubenssatz, den man von der Kindheit oder von wo auch immer... Genau.
Nur dann bist du genug, was nicht stimmt.
Ja. Ja, krass. Aber gut, wie gesagt, ist, glaube ich, auch wirklich eine absolut krasse Herausforderung für jede Künstlerin da draußen, ne? Wenn man verschiedene Bälle jonglieren muss zur selben Zeit, arbeiten gehen, Musikkarriere voranbringen, Privatleben, vielleicht auch noch die eine oder andere Herausforderung, je nachdem. Ja, aber trotzdem, Limpid ist ja vor einigen Monaten erschienen. Und wie ist denn so allgemein die Resonanz darauf? Wie würdest du das einschätzen?
Also sehr, sehr gut. Ich finde, ich stehe zu dieser EP so krass, zu 100%. Und das spüren die Leute auch. Also sie merken das, was sie da sagt. Also die Songs, die sie aufgenommen hat und die sie uns jetzt gibt, die wir zu hören kriegen, die sind echt. Und dementsprechend ist eben die Resonanz. Ich hatte ja auch eine Release-Party organisiert mit zwei Freunden von mir. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Ja.
Wie bist du zu der Release-Party gekommen?
Eine Woche vorher hatte ich zu zwei Freundinnen von mir gemeint, ja, ich hätte da ein Café, da könnte ich eine Release-Party machen, aber die Organisation, boah, überhaupt gar keinen Bock darauf. Ich kann das nicht, vor allem alleine und boah, nee, ich mach das, glaube ich, nicht. Scheiß drauf. Und dann meinte meine Freundin, die Eventmanagement studiert hat, meinte so, Girl, ich mach das. Gib mir alles, sag mir, was ich machen soll. Ja, genau so hat sie geredet. Sie so, ich mach das, keine Sorge, Sister, I do that. Und ich so, bist du dir sicher? Und sie so, ja, hallo, das ist meine Leidenschaft. Natürlich, let's go, lass uns das machen. Ich so, okay, na gut. Und meine andere Freundin hat dann gehostet, weil sie das sehr gut kann. Ja, und dann haben wir das zusammen organisiert. Die hat sehr viel übernommen mit, keine Ahnung, Goodiebags haben wir organisiert. Was noch? Aperitif, was so alles auf, bei so einem Event halt eben.
Die Drinks haben auf jeden Fall auch geschmeckt.
Genau, richtig.
Was ich auch bei der Release-Party richtig cool fand, dass einfach so viele unterschiedliche Menschen vor Ort waren. Was hat dich so am meisten bewegt, so von der Energie der Menschen, die vor Ort waren? Also wie hast du den Abend vielleicht auch empfunden?
Sehr overwhelming. Also ich habe gemerkt, ich habe nur Leute um mich herum, die richtig viel Liebe verbreiten. Also der Raum war voller Liebe. Es war verrückt. Ich war danach so fertig, weil ich so voller Liebe war. Ja, ich habe einfach gemerkt, oder ich merke, dass die Leute um mich herum alle sehr leidenschaftlich sind und zu 100% supporten. Und ich denke, das spricht dann auch für mich. Weil man attracted ja das, was man ist. Und ich liebe es, Menschen zu supporten, die gut sind oder die eine gewisse Leidenschaft ausüben, so, weil ich einfach merke oder weiß, in jeder Leidenschaft ist es schwer voranzukommen und wenn man sich gegenseitig pusht, so ist das Beste, was es gibt, so, warum nicht zusammen nach vorne, ne, so allein ist langweilig und ich habe einfach gemerkt, dass die Leute, die ich anziehe, genauso sind. Und ja, es war ein sehr, sehr, sehr schöner Abend.
Wie konkret pushst du auch andere Leute? Weil du gerade meintest, so, das ist irgendwie so dein Leitspruch und auch dein Leitmotiv im Leben. Kannst du da vielleicht auch konkrete Sachen uns mitteilen?
Ja, kommt drauf an, ne? Also mein Mitbewohner zum Beispiel, der ist, fangen wir mal da an, ne?
Okay, auch mal klein, ne? Muss auch mal sein.
Er ist zum Beispiel, er studiert jetzt Fashion Design und er kommt auch aus Fürth, so wie ich. Und damals meinte ich zu ihm, als ich schon in Berlin war und er noch in Fürth, meinte ich zu ihm so, ey, Max, was machst du da unten? Du musst nach Berlin kommen. Du verschwendest dein Talent da unten. Und hier hast du viel mehr Möglichkeiten. Und das ist meine Art von Support. Und dann habe ich ihn zu mir geholt. Mein Zimmer wurde frei in der WG. Und jetzt hat er eine Eröffnungsfeier am 31.01., wo ich dann auch performen werde, in seinem Atelier. Und das ist genau unter unserer Wohnung.
Mega.
Und er feiert jetzt Erfolge, meiner Meinung nach, und ist so in seinem Hustle drin. Und das macht mich sehr stolz, weil ich mir denke, ey, ich habe ihn da supportet und ich sehe ihn jetzt scheinen. Und das ist für mich richtiger Support. Weißt du, was ich meine?
Ja, das
Türen zu öffnen.
Ja, und das eigene Licht auch irgendwo ein bisschen weiterzugeben, ne? Nach eigenen Mitteln und Möglichkeiten quasi.
Genau.
Ja. Ist es in dem Zusammenhang auch so mit dem Du und Ich, also mit der Loft Art Session entstanden, dass über einen privaten Kontakt oder so ein Geben und Nehmen da war und dann ist das dazu gekommen?
Nein.
Okay.
Die haben mich auf Instagram angeschrieben. Und meinten so, hey, wir finden deine Musik ganz toll. Hättest du Lust auf so eine Session? Wir nehmen dich auf unter diesen Konditionen. Und ich so, ja, voll gerne, weil ich habe jetzt eh bald einen Release vor. Dann können wir das direkt kombinieren. Und ich finde, so ein Invest in sich selbst ist der beste Invest. Und dann habe ich das durchgezogen mit denen.
Und das war aber schon als Vorbereitung, als Promo-Move dann für die EP auch gedacht, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren oder war es einfach, hey, das ist einfach, klingt geil, das Konzept ist cool.
Genau, das war einfach, also Du und Ich ist ja ein Song neben der EP, ist ja eine Single, die ich vorher veröffentlicht habe und hat nicht so viel damit zu tun, aber für mich sah das Konzept schon sehr professionell aus und das ist mir sehr wichtig, dass die Qualität stimmt und deswegen habe ich dazu gesagt und wollte das unbedingt machen. Und ich liebe solche Sessions, so Cardinal Sessions, Mahogany Sessions. Ich weiß nicht, ob du das kennst auf YouTube. Ich habe das früher gesuchtet und das hat mich sehr daran erinnert. Und das wollte ich unbedingt mal machen und dann kam das genau zur richtigen Zeit.
Also Colors kommt da noch, oder?
Auf jeden Fall.
Geil. Da können wir uns alle drauf freuen, würde ich sagen.
Yeah.
Was auch noch ein Highlight des Abends war, war der Auftritt von der lieben Bahar. Wie kam da der Kontakt zustande?
Auch witzige Story. Sie hat mich damals auf Instagram angeschrieben. So, Instagram ist die also, Plattform, Leute.
Ja, ich merke schon.
Ich check das erst jetzt. Ja, sie hat mich auf Instagram angeschrieben, weil sie ihren Bachelor oder Master, sie hat auf jeden Fall studiert und hat Independent Künstler gesucht, die sie interviewt hat. Für das eben und ja, dann hat sie mich gefunden und mich interviewt. So haben wir uns kennengelernt. Und dann hat sie gemerkt und gesehen, ah, okay, sie hat auch ein eigenes Studio, dann können wir uns ja mal connecten. Also ich habe ein Studio in Kreuzberg und dann ist haben wir uns ganz gut verstanden und dann haben wir weiterhin Kontakt gehalten.
Ja, auch krass. Also mit Monrose 2006 war sie am Start und jetzt dann auch immer noch irgendwie da umtriebig. Und ja, dass sie dich dann angeschrieben hatte, war ja dann auch wieder eine glückliche Fügung.
Auf jeden Fall. Das ist echt verrückt, weil ich früher mit meiner Band auf Monrose getanzt habe und alles nachgesungen habe. Und Baha war für mich auch immer die Tollste. Ich habe sie so als kleines Mädchen sehr angehimmelt. Und deswegen war das sehr, sehr schön, als sie mir dann geschrieben hat. Hat mich gefreut.
Wer wäre sonst noch so ein Traumfeature für dich? Oder was kann man vielleicht in Zukunft da noch erwarten?
Ein Traumfeature? Traumfeature wäre auf jeden Fall Schmidt. Mit Schmidt ein Song wäre schon echt, 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 echt nice. Oder OG Kimo. Finde ich auch krass.
Oh, das
oder?
Wild, ja. Die Kombo?
Gute Nacht. Reezy, auch dope. Wenn wir über Frauen reden, Paula Hartmann, natürlich Nina Chuba. Finde ich auch interessant. Ich liebe ihre Stimme. Ich finde ihre Stimme sehr, sehr einzigartig. So.
Ja, du hattest ja jetzt diese Loft-Session als auch bei deiner Release-Party dann auch live gespielt oder sowieso mit Kajsa Candela. Was ist so für dich das präferierte Spielfeld? Sagst du, hey, die Live-Auftritte, die bringen mir so viel, weil ich da die Energie der Zuschauer habe? Oder bist du eher die Person, die so perfekt was im Studio dann planen will und dann so auf krasse Visuals setzt? Also was ist so für dich, was bringt dir da mehr?
Auf jeden Fall die Live-Auftritte, weil da kann ich loslassen. Im Studio bist du, du musst leisten, also auf der Bühne natürlich auch, aber ich liebe auf der Bühne einfach die Interaktion mit der Crowd und dass du manchmal machen kannst, was du willst mit deiner Stimme. Kannst ein bisschen freestylen, weißt du? Und im Studio musst du halt genau diese Line genau so aufnehmen, wie sie verlangt wird oder, ne? Wie es sich halt am Schluss anhören soll. Und live ist einfach die Energie viel besser.
Du kannst wahrscheinlich live komplett authentisch sein in dem Moment, ne? Und im Studio immer gedacht, was ist jetzt so der perfekte Moment für die Aufnahme. Und aber genau. Vielleicht fühlst du dich mehr nach der Tonlage, musst aber die halt bringen, ja. Ne? Weil das so im Großen und Ganzen besser dann passen würde.
Genau, und ich glaube, live überzeuge ich auch mehr. Also ich habe jetzt ganz oft schon die Erfahrung gemacht, dass die Leute meinten, ey, live bist du als viel krasser. Irgendwie spüren wir dich mehr. Und das versuche ich in Zukunft dann auch zu verbessern, dass in meinen Songs noch mehr diese Live-Vibes kommen, also ankommen, weißt du?
Ja, ich finde, bei der Loft-Session hat man das auch schon gemerkt, ne?
Ja, das war ja komplett live.
Okay.
Das wurde so aufgenommen.
Okay. Ja.
Deswegen.
Ja, gut, dann war das die perfekte Kombo eigentlich aus beiden Welten.
Genau.
Ja, cool. Was war für dich eigentlich auch so der beeindruckendste Live-Moment, an den du auch noch gern zurückdenkst?
Karneval der Kulturen. Das war letztes Jahr. Nee, letztes Jahr war 2023 war das. Da hatte ich Wie Du, das Song von meiner EP, den hatte ich schon so halb fertig. Und dachte mir, ach, lass den mal performen. Und da waren wir auf der Mainstage und ich habe den performt und habe in die Crowd geguckt. Und da war so ein Typ, so ein älterer. Er sah aus wie so ein Bodyguard, so richtig breit, so voller Tattoos. Und der hat auf einmal angefangen zu weinen.
Wow.
Und ich war so, boah. Während ich gesungen habe, habe ich ihn gesehen und ich war so, boah. Auch noch ein Mann. Weil der Song geht ja um meinen Vater. Auch noch ein Mann fängt an zu weinen. Das war für mich ein Schock. Danach kam er backstage und hat nach mir gefragt. Und dann bin ich nach vorne und meinte so, hi, ja, was kann ich für dich tun? Und er war so, fängt auf einmal wieder an zu weinen und meinte, ich weiß nicht, was du in mir ausgelöst hast mit diesem Song, aber ich will dir einfach nur Danke sagen. Ich fange jetzt gleich an zu heulen. Ich will dir einfach nur Danke sagen. Irgendwie hat mich das für eine Sekunde geheilt. Und das war für mich eins der krassesten Momente, weil ich einen so einen Mann, vor dem ich eigentlich Angst gehabt hätte ich ihn auf der Straße gesehen, zu Tränen gerührt habe. Und das war für mich ein sehr, sehr krasser Moment.
Ja, das hört sich ja nach einem wunderschönen Moment an. Ich glaube, dann weiß man auch wieder, warum man Musik macht.
Ja.
Mega. Was hättest du sonst noch für Städte oder vielleicht Festivals auf der Bucketliste? Wo würdest du noch gerne spielen?
Ha. Auf allen Festivals in Deutschland. Mir ist eigentlich sowas von Schnuppe, wo ich spiele. Bin ich ehrlich. Hauptsache ich spiele irgendwo. Ob es ein Festival ist oder ob es ein Event ist. Ich möchte einfach dieses Jahr so viele Auftritte haben, dass ich meine Reichweite erweitere, dass mich mehr Leute hören, mehr Leute sehen. Und nächstes Jahr überlege ich mir dann, wo ich spielen möchte. Weißt du, was ich meine?
Ja, klingt nach einem Plan.
Ich nehme alles mit.
Sehr schön. Und wie bist du da jetzt aufgestellt? Hast du jetzt auch Managementstrukturen oder wer macht zum Beispiel die PR-Arbeit für dich?
Ich mache eigentlich alles alleine. Gerade. Aber da ist auf jeden Fall was in Sicht, beziehungsweise im Gespräch, was noch nicht fix ist, aber schon im Gespräch ist. Kann ich jetzt noch keine Auskünfte zu geben, aber da kommt einiges zu auf mich dieses Jahr.
Sehr cool. Und wie gehst du allgemein mit Lampenfieber und solchen Themen um? Weil das ist wahrscheinlich auch immer so eine Herausforderung vor jedem Live-Auftritt, sich da irgendwie schon zu freuen und so diese Anspannung zu haben, ja, um es auch ernst zu nehmen, aber vielleicht dann auch nicht too much.
Ja. Ich habe gemerkt, umso mehr Auftritte ich habe, umso weniger aufgeregt bin ich, weil man so in der Routine ist. Aber mein To-Go ist vor dem Auftritt so eine 10-sekündige Umarmung mit irgendjemandem von der Band oder von, keine Ahnung. Ich brauche immer alten so eine. Mann auf ja, oder Publikum. Einem alten Mann oder so. Also ich nehme jede Umarmung, ist egal. Nein. Ja, genau, ich brauche immer so eine 10-sekündige Umarmung, weil für mich ist das wie Meditation. Ich komme da immer runter.
Kennst du den Move, dass man bei der Umarmung auch das Herz miteinander verbinden kann? Also ein Kumpel von mir, der ist so sehr spirituell angehaucht, mhm, und der hat, ich glaube, immer eine 30-sekündige Umarmung bevorzugt, aber immer mit dem Move, dass man die Herzen auch wirklich aufeinander bringt, dass die Herzen sich miteinander verbinden können.
Also bedeutet gleich schlägt, also die Herzen gleich schlagen oder wie?
Also wie die sich dann im Detail verbinden, okay, da muss ich also mal nachhaken.
Definiere.
Ja, aber, cool, aber so schön, als Ritual der Verbundenheit und ich glaube des gegenseitigen Supporten, könnt ihr ja mal ausprobieren bei nächster Gelegenheit. Ja,
danke für den Tipp.
Goldschmuck ist ja für dich auch sehr entscheidend als eigenes Stilelement. Welche Bedeutung hat Goldschmuck grundsätzlich für dich?
Goldschmuck hat, es ist so ein Teil meiner Kultur. Also meine Tante war früher sehr, sehr stylisch, jetzt immer noch. Und sie hat immer so viel Schmuck angehabt und ich war immer als kleines Kind so, wow, ich will das auch. Und ja, so die kulturelle Bedeutung, Schmuck steht bei uns für Liebe und Respekt. Also wir schenken ja auch immer Gold an Hochzeiten und so weiter. Und ja, hat einfach so einen zeitlosen Wert, genau.
Und gibt es bei dem Schmuck dann besondere Symbole oder eine Ästhetik? Oder muss es Hauptsache ist Gold und dann passt schon?
Hauptsache ist Gold, dann passt schon. Nein, ich mag es sehr orientalisch. Okay. Ich gucke auch immer online indische Ohrringe oder, also ich gebe immer indisch ein, weil die haben irgendwie den tollsten Schmuck, meiner Meinung nach.
Ja, und nutzt du das mittlerweile auch für dich als Positionierungselement dann auch gezielt?
Ja, und das ist auch irgendwie, also ich hab mir diesen Schmuck immer angezogen. Ich wollte gerade aufgesetzt sagen, aber habe ich...
Also, seit wann dann?
Schon früher, aber so seit 5 Jahren intensiver. Weil ich wurde dadurch immer erkannt. Und dann dachte ich mir so, ach so, dann mache ich das zu meinem Signature. Weil egal, auf welchem Event ich war, es kam immer irgendjemand und meinte, ey, du bist doch diese eine Sängerin, die da performt hat. Weißt du, woran ich dich gerade erkannt habe? An deinem Schmuck. Und ich so, okay, danke.
Ja, ich fand's auch krass, wir waren ja zusammen vor einigen Tagen auf einem Podcast-Event und wie du da auch gleich im ersten Moment angesprochen wurdest, hey, ich mag deinen Style, so mit deinem Schmuck, ne, das ist schon sehr prägnant, also ja, was auch nicht jede Künstlerin so hat.
Ja, das finde ich sehr cool. Mir hat auch einmal ein Uber-Fahrer gesagt, man sieht sowas zwar öfter, Frauen mit viel Schmuck, aber bei dir sieht das irgendwie anders aus. Und das war ein sehr, sehr, sehr tolles Kompliment für mich.
Ja, also so. Swag-Faktor ist vorhanden.
Yes, man. Yes, man.
Geil. Was ich noch auf meiner Frageliste hatte, war, wie sehr Social Media für dich wichtig ist, auch in Bezug auf deinen Erfolg und deine Karriere. Aber ich glaube, du hast es schon mehr oder minder beantwortet, dass du ja auch super viel durch Instagram einfach auch die Leute erreicht hast oder Leute auch auf dich zugekommen sind. Ne? Also hättest du das auch von Anfang an gedacht oder ja?
Niemals eigentlich. Social Media ist für uns Künstler so ein Fluch und Segen. Weil wir müssen konstant immer was posten, wir müssen immer dranbleiben, wir müssen uns immer informieren, was die Trends sind und so weiter und mitziehen. Das ist so der Fluch, weil es halt mega viel Arbeit. Aber ja, der Segen ist halt, dass man gesehen wird. Das ist, diese Plattform muss man einfach nutzen. Wenn man die nicht nutzt, dann ist man eigentlich blöd. So, ja, es hat mir schon sehr viel geholfen.
Und wie sehr ist das bei dir strategisch oder auch geplant? Oder machst du einfach, worauf du Lust hast?
Früher habe ich gemacht, worauf ich Lust habe. Aber als ich dann gemerkt habe, dass immer mehr Leute dazu kamen, immer mehr Follower und immer mehr Leute, die mich interessant fanden, habe ich schon darauf geachtet, wie ich was poste, wie meine Struktur aussieht.
Ja. Genau. Und dann auch über alle Plattformen hinweg? Also hast du dann schon deinen Redaktionsplan oder hast du da Leute, die dir helfen im Hintergrund?
Nö, ich mache das alles alleine. Also ich plane einfach selber, was gut aussehen könnte, was ankommen könnte. Auf TikTok gucke ich mir einfach die Trends an. Oder poste einfach das, was ich selber extrem fühle, wo ich mir denke, das würde ich mir auch anschauen. So.
Und wie sehr hast du damit ein Problem, persönlich zu werden oder auch privat? Oder ist das einfach part of the game?
Part of the game. Weil umso ehrlicher du postest, umso nahbarer bist du den Leuten. Und dann ziehst du Leute an.
Würdest du sagen, man könnte heutzutage als Künstlerin noch erfolgreich sein, auch wenn man kein Social Media nutzen möchte?
Kommt drauf an, in welchem Spektrum. Also wenn du nur in einem Dorf erfolgreich sein möchtest, definiere Erfolg. Weißt du? Manche Menschen sind erfolgreich, indem sie auf Sommerfesten regelmäßig performen und machen auch ihr Cash. Wenn du halt breit gefächerter, also deutschlandweit oder auf der ganzen Welt erreichbar sein möchtest oder Leute erreichen möchtest, dann ja, kannst du dir selber beantworten. Beantworte mal, Nils.
Okay. Nein, Spaß. Was macht für dich Erfolg aus? Also dann nicht nur die Sommerfeste
anscheinend. Nein. Ja, das Ding ist, dadurch, dass ich das schon so lange mache, habe ich halt Hunger. Und ich sehe meinen Wert. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Wenn du deinen eigenen Wert kennst. Und ich sehe mich auf so riesen Bühnen. Ich sehe mich mit so 50 Tänzern. Mit denen tanzen, dann performen. Mit krassen Outfits. Ganz viel Schmuck. Das, was ich jetzt habe. Ich will noch mehr. So wie gar nichts. Ich würde am liebsten so von oben bis unten voller Schmuck sein. Also ich sehe einfach, ich sehe meinen Erfolg. Und ich werde erfolgreich sein. Und ich weiß, dass es krass wird. Ich weiß einfach, dass es groß wird. Ja.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einer geilen eigenen Vision und du tust ja auch alles, was man tun kann, um da weiter dran zu bleiben. Wie sehr begünstigt dich gerade auch so Streaming-Plattformen neben den Einkünften von den Auftritten?
Ja, ja, über Spotify verdienen wir Künstler nichts. Das meinst du, ne? Also über Spotify verdienen wir nichts. Das meiste Geld kommt bei den Live-Auftritten rein. Aber wir brauchen das halt, weil es halt toll, ne? Dass man die eigene Musik streamen kann. Allerdings nur von Streams könnte man nicht leben.
Ja, nee, das ist ja auch allgemein bekannt. Ich sag mal, was aktuell noch läuft, dass man sagt, man will weg von diesen Artist-Centric Abrechnungsmodell zu diesem User-Centric Abrechnungsmodell. Also dass wirklich das Streaming-Verhalten dann den Künstlern zugutekommt und dass es nicht nach großen Schlüssel anteilig abgerechnet wird, von wegen, wer die meisten Streams hat, kriegt die meisten Einnahmen. Meinst du, das könnte helfen oder ist es eh wirklich nicht relevant, dass man sich denkt, ja gut, ob ich da jetzt die paar Euros mehr oder weniger bekomme am Ende, ich muss live spielen und das ist das Wichtigste?
Ich denke schon, dass das helfen könnte, alles so, was so in die Richtung geht, Artist ja, könnte helfen, ob es jetzt 2 oder 3 Euro mehr sind. Allerdings ist live trotzdem immer noch auf Nummer 1.
Ja, und auch für dich, weil du ja auch live so sehr liebst halt, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Ja. Ja, also Streaming-Dienste auf jeden Fall eher schwierig damit, viel zu verdienen. Und das Live-Geschäft ist ja auch hart umkämpft. Wie sehr würde vielleicht auch eine professionellere Struktur, siehe auch Label, halt helfen, um die eigene Karriere zu pushen?
Auf jeden Fall sehr viel. Die Labels, beziehungsweise du brauchst immer so ein Team hinter dir, weil die haben die Kontakte und die können genau das machen, worauf du keinen Bock hast. Also eben das Business-Technische. So.
PR
und dies und das. Also finde ich es schon sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben, der dir die Türen öffnet in die Richtung.
Wie sehr siehst du jetzt aktuell in deiner Situation den Vorteil, dass du wirklich dich frei entfalten kannst, auch musikalisch, und dass dir keiner reinredet und du kannst quasi frei bestimmen, mit wem du arbeitest, zu welchem Zeitpunkt?
Ich lieb's, weil ich kann die Musik rausbringen, auf die ich Bock hab. Wenn ich morgen sage, ich möchte Techno rausbringen, dann bringe ich Techno raus, weißt du? Oder keine Ahnung. Ich kann selber entscheiden und selber bestimmen. Und I love that. Ich lieb das. Aber ich würde es auch cool finden, wenn ich jemanden so hinter mir haben würde, der sagt, ey, weißt du, das und das würde noch besser funktionieren. Ich stütze dich da und führe dich mal in diese Richtung. Das wäre auch ganz nice.
Also du wärst auch grundsätzlich nicht abgeneigt, ne? Wenn jetzt morgen Universal, Warner, Sony, um keinen hier auszulassen an der Stelle, auf dich zukommen würden, dann würdest du zumindest einfach mal einen Talk machen.
Ja, wenn die Konditionen am Schluss stimmen, dann auf keinen Fall.
Ja. Du hast gerade auch schon ein bisschen angedeutet, ne? Also, dass du es auch aktuell genießt, was so deinen Sound anbelangt, dass du dich frei ausprobieren kannst. Hast du da noch Ideen, wie sich auch dein Sound weiterentwickeln könnte? Oder gibt es gerade irgendwie Sounds, die dich inspirieren?
Ja, wie gesagt, am Anfang meinte ich Christine and the Queens. Ich mag dieses Elektronische sehr. Und ich möchte noch mehr in die Richtung gehen, aber mit Kombinationen, wie ich das ja bisher schon gemacht habe, mit so ein paar R&B-Einflüssen, R&B-Elementen, also Hip-Hop-R&B-Elementen in den Beats, aber elektronisch. Weißt du?
Klingt spannend, ja.
Ja, so ein bisschen mischen, das Ganze.
Hört sich gut an. Aber was würdest du machen, wenn du morgen keine Musik mehr machen würdest?
Dann würde ich einen anderen kreativen Weg finden. Ich zeichne auch sehr gerne. Oder würde ich tanzen? Keine Ahnung. Werde ich wieder Battle-Tänzerin oder so. Oder Background-Tänzerin, wie damals. Es wäre für mich natürlich sehr, 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 sehr schlimm. Aber man findet immer einen anderen kreativen Weg.
Ja. Hast du vielleicht auch konkrete Pläne, um Mode, Tanz, Schmuck vielleicht auch zukünftig zu vereinen? Vielleicht so eine eigene Schmuckkollektion zu machen oder Modekollektion? Würde dich das auch reizen?
Auf jeden Fall. Also ich werde irgendwann eine eigene Brand auf den Markt bringen.
Und wenn ich sonst mich noch über deine weiteren Projekte informieren möchte oder dir gerne schreiben möchte, wo finde ich dich am besten?
Auf Instagram. Instagram ist die Plattform, ihr habt's gehört. Yes. Also ihr müsst einfach Fulya Musik eingeben und dann findet ihr mich schon. Ich buchstabiere es auch nochmal, weil jeder immer Probleme damit hat. Fulya Musik. Und dann findet ihr mich.
Folgt alle fleißig Fulya auf Instagram. Eine letzte Frage hätte ich noch für dich. Wen würdest du mir als nächsten Gast empfehlen?
Kann ich auch mehrere?
Sehr gerne, klar.
Ich habe so tolle Musiker um mich herum. Also First Kingsley Q.
Guter Mann.
Mhm. Er ist schon lange, lange dabei und ich glaube, er könnte dir super Stories erzählen. Und viel Inspo. Dann gibt es noch einen, der heißt Chris Packer. Ist in Berlin auch sehr bekannt. Einer der OGs sozusagen. Demi Rompos, heftige R&B-Sängerin. Die muss auf jeden Fall kommen. Und wen kann ich noch empfehlen? Demi Des. Sehr, sehr, sehr toller Musiker, super Energie. Mit ihm würde es auch sehr viel Spaß haben.
Hier. Okay, ja, hört sich mega an. Geil. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall. Werde ich mal alles auschecken. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen beim 933 Culture Collab Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Fuya, dir nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke dir. Danke für die Einladung. Und einen letzten Satz würde ich noch gerne sagen. Killing with kindness. Leute, always killing with kindness. Das ist wirklich the key für alles.
So ist es. Also, stay tuned.